Der Predigtext zum heutigen Sonntag steht in Philipper 3, Vers 17 bis 21 und passt eigentlich in den Beginn des reformatorischen Jahres, 500 Jahre nach dem Ausrufen der Reformation durch Martin Luther. Scheidung muss sein, aber das Kreuz Christi ist das Zentrum, an dem sich alles scheiden muss. Und das Kreuz Christi genügt. Der Apostel Paulus aus dem Gefängnis, wo er einige Briefe schrieb, sagt hier im Brief an die Philipper: Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe. Nun aber sage ich es auch unter Tränen: Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch. Und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unser nichtigen Leib verwandelt wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Soweit Gottes Wort. Die Apostel sind ja ausgesandt worden, um die frohe Botschaft zu verkünden. Und die frohe Botschaft geht immer über das Kreuz. Es gibt keine andere frohe Botschaft, außer die, die das Kreuz von Golgatha aufzeigt. Denn das Kreuz von Golgatha ist die Stätte, wo das Alte vergangen ist und das Neue erworben wurde für alle Menschen, die daran glauben. Paulus war ja solch ein berufener Apostel, gesandt in alle Welt, um auch die gläubig gewordene Gemeinde in der Wahrheit zu bestärken und zu unterweisen. Und wir bemerken auch in unserer Zeit, dass die Wahrheit des Kreuzes Christi aus dem Mittel getan werden soll. Alles andere soll gelten in Religiosität, aber nicht das Kreuz Christi allein. Der Apostel wusste um den Kampf der Philipper, aber auch aller Gemeinden vor Ort, dieses Evangelium von der Versöhnung mit dem lebendigen Gott durch seinen Sohn Jesus Christus festhalten zu müssen und zu sollen und zu können. Denn wo dieses nicht ist, fehlt die Orientierung zum eigentlichen Leben. Dort, wo Kompromisse eingegangen worden sind mit dem Geist dieser Welt, mit der Religiosität in dieser Welt, verschwindet die geistliche Orientierung aus dem Himmel zu dem Himmel, zur Erlösung in Ewigkeit. Auch wenn es um die Frage der Einheit geht von gläubigen Menschen, muss es immer über das Kreuz gehen. Das Kreuz Christi bildet die Einheit mit den Gläubigen untereinander. Wo das Kreuz nicht das Zentrum ist, gibt es keine Einheit unter den Menschen. Die Wahrheit Jesu Christi, die er ja in Person ist, wird aus dem Mittel getan. Schon zur Zeit des Propheten Elia ließ Gott durch ihn aufrufen und dem Volk Israel die Frage stellen: Wie lange hinkt ihr auf beide Seiten? Ist der Herr Gott? Dann folgt ihm nach. Ist Baal Gott? Dann folgt ihm nach. Ihr müsst in der Entscheidung stehen. Und ich denke, das ist eine Herausforderung, auch im Blick, im Gedenken an die Reformation, die vor 500 Jahren gegeben worden ist, zurück zur Bibel, zurück zum Kreuz, zurück zur Gnade. Es ist eine Offenbarung in unserer Zeit, dass wir nichts anderes suchen sollen und dürfen als Jesus Christus allein. Ist der Herr Gott, dann folgt ihm nach. Ist aber Baal Gott, dann folgt ihm nach. Wir können sagen, ist Jesus Christus der Herr, dann folgt ihm nach. Ist Mohammed der Herr, dann folgt ihm nach. Auch hier müssen heute klare Grenzen und Entscheidungen getroffen werden. Wenn diese einmalige Erlösung, die Gott, der himmlische Vater in Jesus Christus vollbracht hat, angetastet wird und die Gnade Gottes allein nicht mehr genügt, dann verschiebt sich der Maßstab des Glaubenslebens und auch die Einheit zwischen den Gläubigen ist gestört. Paulus hat nicht umsonst hier an die Philipper dieses Wort geschrieben. Ich habe euch oft von solchen gesagt, die augenscheinlich Jesus folgten. Aber jetzt sage ich mit Weinen, sie sind Feinde des Kreuzes Christi geworden. Ihr Bauch ist zum Gott geworden. Sie haben Kompromisse gemacht. Und es ist sehr wichtig, dass auch wir in dieser Zeit, in der wir stehen, erkennen, wo der Geist des Kompromisses uns erhaschen will. In einer falschen Barmherzigkeit, indem wir nicht mehr das Kreuz allein in der Mitte des Glaubens und des Weges zum himmlischen Vater stehen lassen. Martin Luther musste 1517 das neu in alle Welt hinausrufen, dass allein das Wort, allein Christus nichts mehr daneben. Allein aus der Gnade wird ein Mensch gerecht, nicht durch Werke. Allein offenbart uns das die Schrift. Allein der Glaube an diese Offenbarung Gottes in Christus ebnet den Weg in die himmlische Herrlichkeit. Wahre Einheit unter den Gläubigen kann also nur in diesen biblischen Stücken, den Fundamenten des Glaubens stattfinden. Gottes Gnade in Jesus allein und der Maßstab seines für uns gewirkten neuen Lebens ist verbindend. Und wir merken, dass auch in unserer Zeit an diesen Fundamenten geknabbert wird. Die Evangelische Kirche Deutschlands hat sich große Gedanken schon im Vorfeld darüber gemacht, ob man überhaupt allein Christus noch sagen darf in unserer Welt. Sie haben ein Papier verfasst, so konnte man es im Ideaspektrum auch lesen, wo eben diese reformatorische Abgrenzung vom Islam nicht mehr rechtens sei in unserer Zeit. Diese Ansicht vertritt die Konferenz für Islamfragen der Evangelischen Kirche Deutschland in einem Impulspapier mit dem Titel Reformation und Islam. Und es wurde im Vorfeld des 500-jährigen Reformationsjubiläums veröffentlicht. Wie es darin heißt, muss das Verhältnis zwischen evangelischer Kirche und Islam neu bestimmt werden. Zwar seien die 5 Kerneinsichten der Reformation, was ich gerade verlesen habe, bis heute gültig, allerdings müsse etwa mit dem Blick auf das Solus Christus gefragt werden, wie die darin zum Ausdruck gebrachte Exklusivität Jesu Christi in einer religiös pluralen Gesellschaft so zum Ausdruck gebracht werden kann, dass sie im Dialog nicht als Anstoß gilt. Jesus allein ist heute Anstoß. Aber die Bibel sagt es uns deutlich, dass kein Heil außer in Christus vorhanden ist. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich darf auch das zitieren, weil es ja öffentlich in einer Zeitung steht, dass ja die Frau Käßmann, die ja berufen ist zur Botschafterin des Rats der EKD für das Reformationsjubiläum, davon ausgeht in einem Interview, dass ja Mission, Evangelisation nicht nötig ist, auch nicht bei den Juden. Obwohl Paulus sagt, ich bin ein Schuldner, das Evangelium weiterzugeben, Juden und Heiden, und die Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden besteht. Und sie sagt, das sei gar nicht mehr nötig und das soll ein Beschluss werden auf höchster Ebene, dass das so gesehen wird, dass Menschen jüdischen Glaubens schon längst bei Gott sind, den Jesus Vater nennt. Also brauchen wir nicht mehr sagen, nur durch Jesus zum Vater, sie sind schon beim Vater. Somit hat Paulus also einen Fehlgriff getan, dass er die Juden, die Vertreter seines Volkes, missionieren wollte. Und missioniert hat, er ging immer zuerst in die Synagogen. Das wäre ja dann falsch gewesen. Sie waren ja schon alle beim Vater. Aber das wird heute gesagt, damit man nicht mehr Jesus allein im Zentrum des Glaubenslebens zum ewigen Leben haben muss. Es können alle herzutreten, die sich religiös empfinden, gleich welcher Couleur sie kommen. Verstehen wir, in was wir jetzt in welcher Situation wir als Christen auch stecken? Paulus sagt hier, es gab viele, von denen ich euch gesagt habe, zum Vorbild, sie folgen Jesus. Jetzt sage ich, sie sind Feinde des Kreuzes geworden. Feinde des Kreuzes Christi. Sie stehen nicht auf der Seite des Erlösers. Zu aller Zeit machten sich viele fromme Menschen auf, die nicht Jesus allein suchten, sondern sich selbst, ihr Leben, ihre Anerkennung und den Gewinn an der Gemeinde. Und hier, liebe Geschwister, lesen wir ja auch im Korintherbrief, dass der Apostel Paulus sagt, das Wort vom Kreuz, es ist doch eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir dem Wort vom Kreuz glauben, ist es eine Gotteskraft. Der Apostel warnte erneut davor, sich von diesem Wort der Heiligen Schrift zu entfernen. Er warnte erneut vor den Menschen, die etwas anderes ins Zentrum rücken als Jesus Christus allein, wenn es um das ewige Leben geht. Diese Warnung soll uns auch in unserer Zeit erreichen. Darum sprach der Apostel, nehmt uns zum Vorbild, folgt uns, die wir euch das Evangelium vom Kreuz Christi verkündigt haben. Er wollte damit nicht sagen, folgt mir als Person, sondern folgt der Botschaft, folgt der Gesinnung des Lebens aus Gott und für Gott. Denn in diesem Brief hat er auch geschildert, dass er noch nicht die äußere Vollkommenheit erreicht hat. Aber im dritten Kapitel heißt es, ich möchte ihn, Jesus, erkennen. Ihn erkennen. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen. Ich möchte seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich auch gelange zur Auferstehung von den Toten. Ich möchte ihn erkennen. Leben und Tod entscheidet sich an ihm, am Kreuz. Alles, was er in der Mission und der Evangelisation an aufbauender Lehre in der Gemeinde austeilte, Und was er tat, war orientiert an Jesus allein. Er rief die Menschen zu Gott, aber nicht zu Gott allein, sondern in Jesus. In Jesus. So 1. Korinther 4, wo es heißt, ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium, durch nichts anderes. Es gibt keine Brücke, es gibt keinen Kompromiss zu anderen Aussagen, seien sie noch so religiös. Es ist eine Trennwand dazwischen, zwischen allem, was nicht über Christus zu Gott führt. Es ist eine Trennwand dazwischen. Der Maßstab Gottes in seinem Sohn Jesus Christus war und ist alleinige Richtschnur in der Evangelisation. Paulus sagte, folgt mir auch in diesem Stück, was ich tue, in Wort und Tat. Er hat es auch empfohlen seinem Mitarbeiter Titus in Titus 2, Vers 8, stelle dich selbst zu einem Vorbild in Werk und in Lehre, gebunden am Wort Gottes. Auch segnete der Apostel aus dieser Abhängigkeit von Jesus Christus die Gemeinde, den Nächsten in seiner Umgebung, so wie es auch der Apostel Petrus tat in 1. Petrus 5. Er sagt, weidet die Herde Christi, nicht die Herde Mohammeds. Weidet die Herde Christi von Herzensgrund als Vorbilder. Es geht um dieses Zentrum, wenn wir von Reformation sprechen, dann brauchen wir sie heute. Zurück zu dem Kreuz Christi. Das ist Reformation. Allein Christus, allein der Glaube an ihn, allein die Schrift, die Gott geoffenbart hat, führt uns auf dem Weg des Heils. Wer nicht in der Abhängigkeit von Jesus Christus die Einheit der Gemeinde sucht, hält nicht nur das Segensleben der Gläubigen auf, steht ihnen nicht nur im Weg, auch wenn er sehr religiös ist, sondern er wird bezeichnet, wie hier im Philipperbrief, als Feind des Kreuzes. Jemand, der sich nicht allein den Maßstäben Gottes in Jesus Christus unterstellt und unterstellen will, sondern seine eigenen Meinungen verwirklichen und als Maßstab geltend machen möchte, wird zum Feind dieses Kreuzes der Erlösung. Besonders in vielen pseudocharismatischen Richtungen setzt man neue Maßstäbe, wie man Gottesdienst feiern soll, Evangelisation führen soll, in der Heiligung leben soll und wie man Gott erleben soll. Neue Propheten werden herausgekehrt, um selbst das Zepter in die Hand zu nehmen, geistige Kriegsführung zu üben und Territorien angeblich für Gott einzunehmen. Das sind Feinde des Kreuzes. Auch Luther trat diesem pseudocharismatischen Geist entgegen, der da behauptete, Christus zu dienen, aber nicht mitgekreuzigt sein zu wollen, und schob die Schwärmer der damaligen Zeit zurück und sagte ihnen ganz gleich und deutlich, dass ihr Geist ein Geist von unten ist. Allein die Schrift, allein das Wort, allein der Glaube, allein Christus, allein das Kreuz führt zum Leben. Kreuzesfeinde sind auch die, die sich in heidnischen Religionsausübungen ergehen, sich dabei selbst kasteien, viele Wallfahrten unternehmen, sich in Toten- und Menschenkult ergehen, in Anbetung und Betrachtung von medialen Dingen stehen, Bilderdienst tun und sich geweihte Gegenstände vielleicht um den Hals hängen und mitnehmen als bewahrendes Element. Es sind Feinde Christi. Der Apostel sagt über diese, dass ihr Gott der Bauch ist. Und das ist ein Synonym für das materielle leibliche Leben. Das ist das Wichtige für die, die nicht dem Kreuz Christi Ehre geben wollen und Raum geben wollen. Sie wollen sich selber verwirklichen. Sie möchten gesegnet sein, aber nicht für Gott, sondern für sich. Ihr Bauch ist ihr Gott. Das leibliche, irdische Wohlleben in religiösem Gewand. Geld sammeln, um sich selbst zu versorgen und nicht das Werk des Herrn zu treiben. So schrieb bereits schon der Prophet Jeremia und wies durch Gottes Geist darauf hin, dass es nur auf die Offenbarung des Wortes Gottes ankommt und nicht auf das Empfinden einzelner Menschen, nicht auf neue Offenbarung einzelner Menschen, nicht auf den Weg des Kompromisses mit der materiellen Welt, sondern allein in den Vorgaben des lebendigen Gottes durch sein Wort zu leben. Jeremia 23, da heißt es in Vers 28, ein Prophet, der Träume hat, der soll wohl seine Träume erzählen, aber wer mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Der nur Träume hat, ist ein Feind des Kreuzes. Wer aber Gottes Wort hat, ist auf dem Weg des Lebens. Denn dies passt nicht zusammen, so wie sich Stroh und Weizen nicht miteinander verbinden können. Ihr Gott ist ihr Bauch. Ihre Ehre liegt in ihrer Schande. So bezeichnet es der Apostel ganz klar. Sie meinen, in der Freiheit Christi zu leben und geben stattdessen ihren fleischlichen Wünschen und Vorstellungen die Oberhand. Sie wollen genießen. Sie haben den Schein, so schrieb der Apostel auch an Timotheus im zweiten Brief, Kapitel 3, eines gottseligen Wesens. Sie reden religiös, aber die Kraft Gottes, die nur durch das Mitgestorbensein mit Christus und der Auferstehung von den Toten gegeben wird, verleugnen sie. Die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Sie sagen Jesus, aber sie meinen nur sich selbst. Menschen, so schreibt der Apostel auch an Timotheus weiter, die viel von sich halten. Ihre Gesinnung ist nur auf das Irdische gerichtet. Ihre Sicherheit, die Planungen und die Ziele liegen im Zeitlichen und im Materiellen, nicht aber im Geistlichen, nicht im Göttlichen, nicht in Jesus. Sie reden wohl stolze Worte, aber ihr Leben sagt eine andere Sprache. Ihr Ende, so sagt der Apostel, deutlich ist die Verdammnis. Alle Religiosität endet in der Verdammnis. Es kann kein Dialog zwischen denen, die Kreuzesfeinde sind und die dem Kreuz Christi Glauben und Vertrauen geben. Es gibt keine Brücke. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Darum bedeutet Evangelisation das, was der Apostel Paulus auch tat unter den Nationen, kommt zu Christus. Nicht wir reden darüber, was ihr dort an sonstiger Religiosität gemacht habt, ob wir da vielleicht noch etwas mit rübernehmen können, sondern ihr müsst das loslassen und ihr müsst euch für Christus entscheiden, für sein Kreuz. Nur dort ist Leben. Wir merken, wir leben in einer Zeit, wo man per Gespräch und Dialog eine Vermischung sucht, eine Gemeinsamkeit. Und das fördert man auch mit geltlichen Mitteln. Darum schrieb auch der Apostel Paulus an Timotheus weinend darüber deutlich und sagte, Demas gehört auch dazu, der hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Und das schrieb er 67 nach Christus, aber in den Briefen zuvor, 60 nach Christus, hat er noch von Demas grüßen lassen. Demas ist dabei. Und 7 Jahre später sagt er, er hat mich verlassen. Er hat diese Welt lieb gewonnen. Dagegen ist die Zielrichtung wahrer Kinder Gottes immer das Himmlische. Das Himmlische, wo wir keine Kompromisse mit der Welt eingehen wollen. Der Apostel wollte verdeutlichen und auch uns heute in unserer Zeit klar machen, dass wiedergeborene Menschen nur ein Ziel haben. Jesus allein. Jesus allein. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Dass wiedergeborene Christen ihre Ehre nur in dem Wirken Gottes in Jesus sehen. So wie es in 1. Korinther 12 steht, er ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen, alles in allen. Und in Johannes 15, Vers 5, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder in 1. Thessalonicher 2, 13, der auch wirkt in euch, dass ihr glaubt. Nur er ist es, niemand anderes. Reformation heißt zurückkehren zum Kreuz, zurückkehren zu der Wahrheit Gottes, die er geoffenbart hat in Jesus Christus. Mit Sterben und mit Auferstehen, das Leben hingeben an den, der die Schuld bezahlt hat und empfangen das neue Leben aus Gott im Heiligen Geist. Die Gesinnung der Gläubigen, so in Philippi, aber auch heute unter uns, ist die Erwartung der Wiederkunft Jesu. Davon reden wir, darin handeln wir. Unser Handeln ist darin geprägt. So heißt es in Vers 20 und 21, den ich gelesen habe, in der griechischen Interlinearübersetzung so: Aber unser Gemeinwesen ist in den Himmeln, von woher wir als Retter erwarten den Herrn Jesus Christus, der verwandeln wird unseren Leib der Niedrigkeit zu einem gleichgestalteten, seinem Leib der Herrlichkeit, nach der Wirkkraft, mit der er sich alles unterordnen kann. Das ist die lebendige Hoffnung der wahren Gläubigen. Die Philipper sollten sich nicht mehr von dieser Freude trennen lassen, sondern im Glauben vorwärts gehen. So sollen wir das auch, trotz aller Anfechtung und Verfolgung, Bedrängnisse, Verachtungen oder was es sonst geben kann. Das Kreuz, was ist es für ein Sinnbild für uns? Es ist der Ort des Gerichtes. Der Ort des Gerichtes, wo unsere Schuld gerichtet worden ist, wo der Satan gerichtet worden ist. Denn es heißt ja, Christus nahm unsere Schuld auf sich und tilgte sie durch das Kreuz. Es ist ein Sinnbild für den vollbrachten Sieg über alles Böse. Über alles, was uns von Gott trennen konnte. Der Tod ist der Sünde Sold. Der Tod. Das Kreuz, Sinnbild des Gerichtes, Sinnbild des Sieges über das, was gerichtet werden musste. Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches um der Sünde willen und er verdammte die Sünde im Fleisch. Römer 8, Vers 3. Römer 8, Vers 8. Wozu führt dies, Sinnbild des Kreuzes? Dass alles, was sich aufschwingt und gottähnlich sein will, verurteilt wird. Alles. Es gibt keine Brücke zu anderen religiösen Maßstäben, zu anderen Gottheiten. Jesus hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde. Das ist das Kreuz. Und von dem Gesetz des Todes. Von dem Gesetz irdischer Maßstäbe, die aufgerichtet worden sind und sollten Leben in Ewigkeit bringen. Wir sind davon erlöst. Das Kreuz ist das Sinnbild für den Gläubigen, dass nach dem Tod Jesu und seiner Auferstehung der Tod des sündlichen Leibes stattgefunden hat, der Tod der sündlichen Gesinnung, der Tod falscher Maßstäbe und Götter. Und dass hinter dem Kreuz das Leben der Reinheit und Heiligkeit auferstanden ist. So wie es Johannes der Apostel beschreibt, sagt er jetzt in dem neuen Leben, denn wir halten die Gebote und tun, was vor Gott gefällig ist. Durch das Kreuz, durch die Auferstehung Christi von den Toten. Darum mahnt auch der Apostel, nicht nur die Philipper, alle Gläubigen, auch in dem Brief an die Kolosser, schaut auf den, der euch erlöst hat. Sucht, was droben ist, da Christus ist. Sucht, was droben ist, nicht wo ein Religionsstifter ist, sondern wo Christus ist. Und alles, was ihr tut jetzt in dem neuen Leben, das tut alles zur Ehre Gottes, ob ihr esst oder trinkt oder was ihr tut, 1. Korinther 10, 31, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist das Neue. Und dazu, dahin sollen auch die Gläubigen immer wieder geführt werden, zurück, Reformation, zu dem Maßstab Gottes in Christus über das Kreuz. Dass wir wandeln nach dem Geist. Wahre Gläubige lieben also das Kreuz. Das Kreuz Jesu in Tod und Auferstehung. Kompromisse sind nicht zulässig, wenn es um das Leben mit dem Sieger von Golgatha geht. Kein Mensch ist es wert, dass man um seinetwillen vom Kreuzesleiden und Kreuzesleben Jesu abweicht. Kein Mensch ist es wert. Lieber den Menschen als die Zuwendung Jesu verlieren. Lieber den Menschen verlieren, lieber die Gesellschaft verlieren, als die Zuwendung Gottes in Jesus Christus. Denn er ist allein das wahre Leben in Ewigkeit. Oswald Chambers, und da habe ich wieder eine Stelle gefunden, hat das mal so ausgedrückt. Wenn wir meinen, uns würde vergeben, nur weil uns unsere Sünden leid tun, treten wir das Blut Jesu mit Füßen. Der einzige Grund, warum Gott uns die Sünden vergibt und warum er uns das unschätzbare Versprechen gibt, sie auch zu vergessen, ist der Tod Jesu Christi. Sobald wir verstehen, dass Christus all das für uns ist, breitet sich die grenzenlose Freude Gottes in uns aus. Und wo Gottes Freude nicht ist, da ist das Todesurteil noch in Kraft. Alles Beten um Rettung ist zwecklos, wenn man das Kreuz Christi bewusst ignoriert. Denn in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name, durch den wir sollen selig werden, unter dem Himmel gegeben. Gott ist gerecht. Er rettet böse Menschen nur dadurch, dass er sie gut macht. Er tut nicht so, als wäre mit uns alles in Ordnung, wenn alles in Unordnung ist. Gott versöhnt uns durch das Opfer Jesu am Kreuz. Und damit macht er eigensinnige Menschen zu seinen Kindern. Solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura, allein durch Christus, allein aus Gnaden, allein durch den Glauben, allein aufgrund der Schrift werden wir selig. Amen.